Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Michael, bist du begeisterter Angler?
Angeln? Ich bin begeisterter Fischesser, aber Angeln, ich weiß nicht, ob ich in der Wildnis überleben würde.
Ja, essen wollen sie alle, aber ja, töten wollen sie die Tiere nicht. Fun Fact Bodensee, beziehungsweise apropos Bodensee. Folgender Fakt, es gibt in Bregenz einen Fischersteg. Mhm. Also wenn man zwischen Festspielbühne und Hafen sich bewegt am See entlang, dort ist jetzt die Sunset Bar draußen.
Da ist immer viel los, wenn die Festspiele sind.
Ja, richtig. Du wirst erstens nicht glauben, wie alt das Ding schon ist, nämlich...
So alt wie du.
Ein bisschen älter, gebaut 1902. Und zwar, weil man damals nur am Ufer angeln durfte und Schlaumeier dachten, wenn ich einen Steg ins Wasser mache, dann darf ich praktisch, komme ich besser an die Fische ran. Das war der Ursprung. Und dann...
Jetzt bin ich so ein Laie, dass ich das sogar glauben würde.
Sehr gut. Und in den 20er Jahren war das Anlegestelle für Wasserflugzeuge.
Nee.
Doch.
Also ein Kai, ein Flughafen Kai. Oder ein Wasserflughafen.
Es gab eine Fluglinie, die hieß irgendwie Konstanz. Moment, habe ich es notiert. Jetzt hier Bodenseeflug Konstanz. Die hat zwar nur ein paar wenige Jährchen gegeben, aber da war dieser Fischersteg ein Anlegesteg.
Da gab es aber in der Neuzeit ja auch etwas, was nur wenige Monate geflogen ist.
Oh, super, schon wieder haben wir eine Stimme aus dem Off. Gleich kündigen wir noch an, wer es ist. Spannend, das ist super. Ja.
Also ich hätte jetzt die Frage stellen können, lieber Klaus Winter, unser heutiger Gast, war dir dieser Fakt bewusst, dass es dort einen Fischersteg gibt, der zum Anlegepunkt für Wasserflugzeuge umfunktioniert war?
Im Prinzip ja, natürlich. Ich fand jetzt nur immer erstaunlich, oder das habe ich ja jetzt gelernt, dass es tatsächlich zum Fischen war, weil für mich hier als Barbecue-Freak ist natürlich Fischersteg. War mir jetzt nicht ganz klar, ob es jetzt um Fisch oder um Fleisch geht, aber das habe ich jetzt gelernt. Das ist ja tatsächlich ein Fischersteg. Es gibt auch Lacksteaks, also insofern.
Ja. Richtig, du hast natürlich den Flughafenfunktion. Dein eigenes Stichwort selber in den Raum geworfen.
Ganz bewusst.
Ja, ganz bewusst. Wir haben es nicht geprobt. Es kam automatisch, absolut. Also der Klaus Winter ist schon spezieller. Drum sitzen wir auch hier im Probenraum bei sich zu Hause in Lindau. Allerdings ist Klaus nicht hauptberuflich Musiker. Vielleicht bewegt er sich auf diese Biografie zu. Im Wesentlichen ist er Gastronom, Inhaber einer Barbecue-Akademie, autodidaktischer Koch, kann man das auch so sagen?
Ja.
Und noch ehemaliger Radiomann.
Richtig, genau.
Herzlich willkommen im Wellenreiter-Podcast, lieber Klaus.
Sagenhaft, ja. Endlich mal wieder quatschen.
Ja.
Es liegt mir normalerweise fern, aber hey.
Quatschen liegt dir fern. Tatsächlich, wenn man das jetzt in einem halben Satz zusammenfasst, das sind alles diese verschiedenen Klaus Winter. Was ich noch vergessen habe, wer Kapitän auf seinem eigenen kleinen Bodensee-Dampfer.
Also Dampfer ist sehr schmeichelhaft, es ist jetzt nicht so groß, aber es ist lecker, weil da gibt's auch was drauf zu essen. Also es wird bei mir immer alles miteinander verknüpft.
Ja. Also
und Familienmensch, oder?
Familienmensch?
Ja, das auch noch, ja, genau.
Okay.
Zwei extrem gut geratene Töchter. Mhm. Also es kommt jetzt nicht und ein ungeratener Sohn oder so, sondern es sind wirklich nur zwei Töchter, aber die sind cool, ja. Und eine tolle Frau, vielleicht. Gut.
Nein. Gerade nochmal gerettet, ja.
Das hätte jetzt nach hinten losgehen. Also, bin ich einfach über den Weg gelaufen oder sie mir.
Aber wie man vom Grill zur Gitarre kommt und wieder zurück, und vielleicht kannst du mal deine biografischen Daten in den Raum werfen, Geburtsort, Alter und so weiter.
Gut, das Alter ist natürlich jetzt, nachdem der Fischersteg mir da jetzt schon wirklich Konkurrenz macht, muss ich sagen. Also 1902, gut, da bin ich dann ein paar Jahre danach auf die Welt gekommen. Also es war 69. Mhm. Das heißt, jeder, der jetzt Kopf rechnen kann, 55.
Spitzenjahrgang.
Ja, Spitzenjahrgang. Und am 4. März habe ich Geburtstag. Das heißt, ja, je nachdem, in welchem Teil des Jahres man sich bewegt, steht der Geburtstag kurz bevor oder er ist gerade abgelaufen.
Ja.
Wie bei jedem. Ja. Und ich habe auch nur einmal im Jahr Geburtstag. Also zur Biografie. Es ist tatsächlich so, Musik ist meine längste Leidenschaft. Angefangen mit Gitarre habe ich mit 4. da war es jetzt noch nicht so virtuos. Hab dann erst klassische Gitarre gespielt, hab mit 12 Jahren so die ersten klassischen Konzerte gespielt, also sprich spanische Gitarre und klassische Gitarre. Hab dann mal ein Jahr unterbrochen, weil mein damaliger Gitarrenlehrer dann doch extrem streng war, also so mit Stöckchen auf die Finger hauen und so weiter. Bin ich nicht so drauf abgefahren. Wenn man älter ist, fährt man da vielleicht dann wieder drauf ab, aber also zu der Zeit auf jeden Fall mal nicht. Und dann habe ich aber einen ganz tollen Gitarrenlehrer in der damaligen Schule, in der ich war, auf einem Internat, habe ich kennengelernt. Und mit dem habe ich dann auch das Thema Blues, Rock, Jazz und so weiter. Wollte ursprünglich sogar Berufsmusiker werden, eigentlich Toningenieur, weil Berufsmusiker war klar, will ich eigentlich nicht, weil dafür ist mir die Musik zu wichtig. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich will immer das spielen, worauf ich Lust habe und nicht das, womit ich Geld verdienen muss. Mhm. Also das hätte mir das Ganze irgendwie kaputt gemacht oder zumindest mal schräg beeinflusst. Und dann wollte ich Toningenieur werden, habe dann auch die Aufnahmeprüfung gemacht, erstaunlicherweise bestanden, ich weiß immer noch nicht wie, und habe mich dann aber kurzfristig fürs Radio entschieden, weil sich da was ergeben hatte, und habe dann ein Volontariat gemacht, also eine Ausbildung als Rundfunkredakteur bei Radio 7, ist ja in der Region auch bekannt. Okay. Und das war so ein Doppelvolontariat, Schwäbische Zeitung und Radio 7, das war damals noch recht cool. Und dann ging es weiter.
Du bist aber der Berufsmusiker, den hast du dir abgeschminkt, warum?
Also wie gesagt, weil ich mir tatsächlich mit Berufsmusik nicht die Freude an der Musik quasi beeinflussen wollte, negativ. Aber das mit dem Toningenieur, das war also wirklich so mein Ding, dass ich das werden wollte. Und dann hat sich aber das eben im Radio ergeben. Und nachdem ich im Abitur auch Leistungskurs Deutsch hatte, habe ich gedacht, naja gut, also Physik und Deutsch war eine seltene Kombination, muss man sagen. Hat, glaube ich, nach mir auch niemand mehr gewählt. War auch nur so die halbbeste Idee, die ich hatte. Aber wie gesagt, da war so Technik und die deutsche Sprache. Und das habe ich natürlich mit der Ausbildung zum Rundfunkredakteur beides verbinden können, weil da war ja eben die Sprache und natürlich auch das technische Verständnis, weil damals musste man die Bänder mit der Hand schneiden und so.
Das heißt, du hast auch viel gesprochen, professionell, du hast Radio moderiert und was
das auch, ja, genau.
Job. Also Volontariat heißt, da war ja alles irgendwie dabei. Bist du dann dabei geblieben und wenn ja, wie lange? Und gibt es irgendein Format, das vielleicht Leute noch im Kopf haben, wenn sie Klaus Winter hören?
Also mit ziemlicher Sicherheit, weil ich habe für Radio 7 Bodensee, oder das war ja Leutkirch, also hier der ganze Bodensee-Bereich und das Allgäu im Prinzip, haben wir mit der Station abgedeckt. Da habe ich auch viele Live-Sendungen von Messen und von was weiß ich was moderiert, habe Magazinsendungen nachmittags 16 bis 19 Uhr und hatte dann noch eine Spezialsendung, die hieß Streetlife, die ist auch auf meinem Mist gewachsen. Da ging es so rund um Verkehr, Autos, bla bla bla, habe ich damals ins Leben gerufen. Aber ich glaube, die Leute, die damals zugehört haben, naja gut, wer weiß, vielleicht lebt ja noch einer. Oder, also zumindest, wenn er wegen der Sendung nicht gestorben ist, dann ist er also, durchaus noch die Chance, dass er das jetzt noch erlebt. Und ja, ich war da mehrere Jahre dabei, war zuletzt dann auch stellvertretender Chefredakteur, war Betriebsratsvorsitzender. Also auch eine seltene Kombination, weil das eine beißt ja das andere manchmal. Aber wir sind da eigentlich alle sehr gut miteinander zurechtgekommen und habe noch in Ulm, also im Hauptsender sozusagen von Radio 7, dann noch zusätzlich, nicht immer, aber relativ regelmäßig auch noch nachts moderiert, weil das was ganz anderes war. Also Magazin zu moderieren ist ja mit Beiträgen und so weiter. Und nachts hast du einfach nur ein Mikrofon und 5 Stunden Zeit. Und das war eine ganz interessante Erfahrung, weil im Magazin, wo du Beiträge hast oder Meldungen vorliest oder sowas, natürlich so, dass sie nicht vorgelesen klingen, das ist ja das, was man da lernt, war es so, da hast du eigentlich von den Hörern praktisch kein Feedback bekommen. Also wenn du natürlich mal draußen warst und jemand hat gesagt, ah, ich höre sie ab und zu und so, das schon, aber nicht in der Sendung. Nachts machst du den Mund auf und das Telefon klingelt. Und zwar polarisierend. Das heißt, der Erste ruft an und sagt, Alter, du machst mich fertig, wenn du jetzt nicht die Klappe hältst, dann erschieße ich mich heute Nacht. Und der Nächste sagt, ey, das, was du gerade gesagt hast, sagenhaft mehr davon. Und du denkst dir, keiner von beiden hat recht, weil so gut war es nicht, so schlecht aber wahrscheinlich auch nicht. Aber du hast da wirklich Reaktionen nachts, weil die Leute ganz gezielt zuhören. Also die sitzen halt, keine Ahnung, im dunklen Auto oder arbeiten vor sich hin und hören das Radio ganz bewusst. Und es war für mich, also die erste Sendung war damals, also ein Schock ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich eine völlig neue Erfahrung, dass ich so dachte, oh wow, die hören ja zu, was du sagst. Jetzt wird's aber gefährlich. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen zusammengenommen, habe mir dann ein Konzept zurechtgelegt. Das dumme Geschwätz war natürlich immer dabei. Aber auch da ist es so, dem einen gefällt's, dem anderen gefällt's Tatsächlich nicht.
Das war wie so ein nicht so ganz bekannter Domian, oder? Ich meine, die Zuhörerinnen, die irgendwo gelebt haben zwischen Fischersteg und Luftbrücke Konstanz-Meersburg am Bodensee und der Neuzeit, kennen Domian noch vom WDR, der ja nachts einfach Telefonanrufe angenommen hat die ganze Zeit, ne? Mhm. Und dann die spannendsten aller Geschichten auch erfahren hat. Das war dann bei dir auch so, nur halt nicht im Fernsehen ausgestrahlt?
Ja, also tatsächlich, also Leute unfiltriert auf den Sender nehmen, ist schon riskant, sage ich jetzt mal, mhm, weil da kann ja auch einer dabei sein, der dann irgendwas loslässt live, was du nicht mehr einfängst, außer du drehst halt das Mikro aus.
Ja.
Aber es kam natürlich dann, gab es da schon Mail? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, die haben, glaube ich, beim Nachrichtensprecher oben angerufen, wenn sie was wollten. Also du konntest natürlich ans Telefon gehen, klar, aber die haben dann auch teilweise angerufen und haben dann irgendwie gesagt, was sie haben wollen oder was sie wissen wollen oder so. Und dann hat man sich drum gekümmert. Der Nachrichtensprecher, der ist sowieso ja immer 55 Minuten eingeschlafen, weil er ja nur für 5 Minuten gebraucht wurde nachts. Tatsächlich, der war ganz froh, wenn er was zu tun hatte. Aber also war eine geniale Zeit. Und
ja, gerade wollte ich sagen, das klingt eigentlich schon ein bisschen nach Traumberuf. Mhm. Und hätte man auch dabei bleiben können, oder?
Hätte man, ja. Aber in
guter Führung oder schlechter Führung dann?
Selbstverständlich, richtig, genau. Also es gab tatsächlich ein Event während meiner Sendung, wo es, wenn er jetzt zuhört, weil er lebt tatsächlich noch, der damalige Geschäftsführer, fühlt sich vielleicht jetzt auch angesprochen, war eine ganz nette Geschichte. Und zwar hatte ich mit einem Toningenieur, der bei uns, also dann auch mein bester Freund damals, und es gab unter dem Dach bei Radio 7 in Leutkirch gab es ein Studio, also ein Tonstudio, in dem wurden auch Werbespots gemacht und so weiter, und aber wirklich professionell mit 16 Spur Bandmaschine und so weiter. Und der Tommy Müller, der ist übrigens seit sehr vielen Jahren beim Bayerischen Rundfunk leitender Toningenieur, wir beide haben uns nachts immer eingeschlossen im Studio und haben dann, also so Helge Schneider-mäßig Musik gemacht, aber also wirklich top produziert, aber mit völlig irren Texten und halt auch entsprechend vorgetragen. Wir sind damit sogar mal im Roxy in Ulm auf die Bühne gekommen. Ich weiß nicht mehr wie, da muss einer völlig zugekifft gewesen sein, als der uns gebucht hat. Jedenfalls, übrigens nur vorgegriffen, mit unserer Band haben wir das noch nicht geschafft. Also das haben wir aber mit Bullshit damals geschafft. Und dann war es ganz witzig, dann haben wir diese Songs natürlich immer am nächsten Morgen, wenn einer wieder entstanden war, in der Redaktion und natürlich den Kollegen vorgespielt, die das dann auch gefeiert haben. Und dann habe ich mal eines Abends in der Sendung gedacht, also wir haben uns Leutkircher Schmerzbuben genannt. Das ist auch ein Name, der drauf fließen lässt, dass es sich nicht um
Das muss man mit erklären.
Ja.
Wir haben auch junge Hörer, die kennen die auch nicht mehr.
Genau, aber die kennen auch die Wilde Herzbuben nicht. Also, genau.
Ja, meine ich ja, deswegen. Deswegen muss man es erwähnen.
Die sind jetzt völlig
raus. Das ist witzig. Ja.
Und dann habe ich einmal abends in der Sendung, war irgendwie kurz vor 8 oder so, habe ich gedacht, ja komm, jetzt von eigenen Leuten hört jetzt eh keiner mehr zu. Und da gab es einen Song, also den hat man durchaus im Radio, also von der Produktionstechnik sowieso, aber der war jetzt vom Text her auch nicht so schlimm. Den hat man durchaus mal spielen können, dachte ich mir. Also hatte ich so das Gefühl und habe den halt dann in der Sendung mal gespielt und dann leuchtete das Telefon und ich dachte, oh, eine positive Hörerreaktion. Dann war es aber der Geschäftsführer, der meinte, also er hat so ein, ja, ich versuche das nachzuahmen. Herr Winder, was ist denn das für Musik auf dem Sender? Jetzt weiß er auch, wen ich meine, wenn er zuhören sollte. Ja, und dann habe ich gesagt, weiß ich jetzt gerade nicht, muss ich mal schnell gucken. Ja, und dann hat er gemeint, das sind doch die Schmerzbuben. Da habe ich gesagt, was? Die Schmerzbuben? Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Dann hat er nur gemeint, ja, das können sie nicht bringen. Habe ich dann auch, ich habe es noch ausspielen lassen, weil alles andere wäre ja mir gegenüber unhöflich gewesen.
Ja.
Und dann habe ich das aber auch abgebrochen. Ja, und dann war ich raus. Nein, war ich nicht. Es war alles gut. Aber ich bin dann danach, tatsächlich habe ich mich selbstständig gemacht zum Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Firmen und habe da nebenher schon, weil ich in Kindertagen, jetzt nochmal ein Rückblick, schon monatelang immer jedes Jahr in der Gastronomie gearbeitet habe, während der Schulzeit her. Also alle Ferien habe ich in der Küche verbracht, seit ich 14 bin oder so. Es gab damals auch noch kein Jugendschutzgesetz, fällt mir bei der Gelegenheit gerade auf. Aber wie gesagt, es ist auch verjährt mittlerweile. Und habe da tatsächlich in Deisendorf bei Meersburg gekocht. Also durfte ich irgendwann dann auch mit dem Chef kochen, weil ich ihn mal in einer Notsituation vertreten habe und einfach drauf losgekocht habe. Und dann hat er gemeint, okay, ab sofort musst du nicht mehr spülen, du kochst jetzt mit mir. Und Kochen war da schon immer meine Leidenschaft. Und dann habe ich mich dem Thema Grillen und Barbecue gewidmet, also insbesondere dem Barbecue, also dem Langzeitgaren über viele Stunden. Und habe das dann bis zum Exzess betrieben. Irgendwann ist man Spezialist für das Thema, sage ich jetzt mal notgedrungenermaßen. Dann kommen Leute auf einen zu, oh, lass mal probieren, oh toll, wie kann man das denn lernen, bla bla bla. Und so hat sich das dann eigentlich alles ergeben.
Aber weil, wie konnte das sein, dass das alles so verdrängt hat? Also du kommst jetzt aus der Situation, ich habe das als Hobby gemacht, ich bin Spezialist für Öffentlichkeitsarbeit, bin eigentlich PR-Mensch und meiner Leidenschaft fürs Private oder fürs Kochen im professionellen Umfeld, so ein bisschen aushilfsweise, entwickelt sich so eine Monstrosität von Barbecue-Akademie. Also tatsächlich wir haben uns ja im beruflichen Zusammenhang, ich kam als Reporter zu dir und ich kam auch schon zweimal als Restaurant-Tester, als Anonymer und
da hattest du diese Schweinemaske auf. Ja. Nein, also beim ersten Mal kannten wir uns ja noch nicht und beim zweiten Mal hast du dich geschminkt, ja, das weiß ich
nicht. Nein,
nicht,
also das war...
Ah, das war der Schnauzbart.
Aber ich habe dich jetzt unterbrochen.
Ja, überhaupt kein Problem. Ja, jedenfalls ist mir aufgefallen, dass eben die Küche auf vernünftigem Niveau war und man jetzt nicht an jeder Ecke einen Brühwürfel von industrieller Fertigung auf der Zunge hatte. Und dann natürlich die Barbecue-Geschichte, die auch immer größer wurde. Da standen dann, weiß ich nicht, irgendwie 30 Leute da unter diesem Pavillon. Du hast ja dann das ganze Restaurant. Wir reden hier vom Restaurant Strandhaus am Campingplatz in Lindau, Stadtteil Zech, direkt am See. Und ja, also es ist schon ein Quantensprung und da müssen ja auch irgendwelche Investitionen dazwischen liegen und sowas hat man das hobbymäßig im Keller dann sagt, so jetzt Barbecue-Akademie.
Nee, also tatsächlich, also jetzt wo du es so sagst, ist es eigentlich wirklich so.
Klingt bescheuert.
Nee, dass alles, was ich bis zum heutigen Tag mache, immer aus einer Leidenschaft entstanden ist und die habe ich dann durchgezogen, also tatsächlich und das war bei dem Grillen und Barbecue auch so, das war zum Beispiel auch hier bei, als ich beim Radio gearbeitet habe, habe ich nebenher, also alles Geld, weil ich habe ja wie gesagt zweimal moderiert, also einmal als Hauptberuf in Leutkirch und dann habe ich ja in Ulm noch zusätzlich, das war ja ein zusätzlicher Job sozusagen, habe da alles Geld auf die Seite gelegt und habe mir damit das Startkapital für die Agentur für Pressearbeit. Also ich hatte keinen Euro Schulden, sondern ich bin gestartet und habe alles, was ich brauchte, mir gekauft gehabt und dann war ich dafür startklar. Und daraus entwickelt sich eben dann wieder das Nächste. Dann habe ich ja das mit dem Barbecue neben dieser Agentur hergemacht. Also intensiv, sage ich jetzt mal. Und als
aber da ging es nur um Barbecue und du hast im Prinzip dann so eine Art Homebase für deine Barbecue-Akademie gesucht und hast dir gedacht, dann mache ich da ein Restaurant, das ich auch noch 7 Tage die Woche aufhab.
Nee, zuerst habe ich tatsächlich mit einem Freund aus Weingarten eine Barbecue-Zeitschrift herausgegeben, weil das lag ja nahe, Schreiben plus Know-how. Ja. Die gibt's heute noch, Fire and Food. Hat auch neulich, glaube ich, das 25-jährige Jubiläum gefeiert oder 28.
Mit der hast du nichts mehr am Hut oder bist du
immer noch? Nee, tatsächlich nicht mehr. Das hat sich irgendwann, ich habe dann irgendwann gesagt, ich mache die Akademie noch. Also das heißt, das, was hier softwaremäßig sozusagen erklärt wird, bringe ich den Leuten dann auch in der wirklichen Welt noch nahe über die Grillschule. Und beides war dann aber zu viel, ganz einfach. Und dann haben wir irgendwann nach 10 Jahren haben wir gesagt, pass auf, du machst die Zeitschrift weiter, ich mache die Grillschule weiter. War aber also jetzt kein Ärger oder sonst was, sondern wir haben uns einfach getrennt. Und weil beides ging es einfach nicht parallel. Und dann habe ich mich auf die Grillschule konzentriert. Die mache ich jetzt übrigens auch schon seit 25 Jahren und dann kam hier Winter grillt, also die Fernsehsendung auf Regio TV, die kam eigentlich auch ganz gut an, die gibt's heute noch auf YouTube zu sehen, also ich glaube 100 Folgen oder sowas sind online oder 110, irgendwie sowas, mit relativ vielen Abrufen auch, die tatsächlich, obwohl es die Sendung jetzt, also wir haben jetzt seit glaube ich 7 Jahren oder so keine neuen Folgen mehr gedreht, aber wo heute noch Leute ins Restaurant kommen und sagen, ah, ich gucke immer hier ihr Zeug an und so weiter, jetzt habe ich gedacht, ich gehe bei dem Vogel mal vorbei und guck mal. Da ist übrigens interessant vielleicht aus Sicht jetzt des Konsumenten, es denkt ja jeder, wenn du in den Medien bist, also auch beim Radio, denkt ja auch jeder, du bist Moderator, du bist reich, du musst nicht mehr arbeiten, du bist ja nur noch aus Spaß da.
Ist aber so, oder?
Ja. Nein, und genauso ist es tatsächlich zum Beispiel auch mit so einer Fernsehsendung. Wir haben schon ganz oft die Situation gehabt, dass Leute ins Restaurant kommen und dann sagen, Herr Winter, Sie sind ja hier. dann gucke ich mich um und sage, ja, wo soll ich denn sonst sein? Ja, also A, kein Zuhause und B, warum soll ich nicht hier sein? Ach so, ja, ich habe gedacht, also quasi so jemand wie Sie ist gar nicht mehr im Restaurant, wo ich gesagt habe, was heißt denn so jemand wie ich? Glauben Sie, ich habe mit der Fernsehsendung jemals einen Cent verdient?
Der
Nein.
Lässt grillen, der Winter, der grillt doch nicht mehr selber.
Ja, ja, genau. Aber tatsächlich ist da, ich weiß nicht, also alles, was mit Medien zusammenhängt, hat immer so diese Magic, dass die Leute denken, wow. Mhm. Ja, also das muss jetzt was ganz Großes sein, nur weil du halt in irgendetwas drin bist. Und ich meine, der Schreiner macht ja genau denselben Job wie der Moderator. Über den Schreiner, klar, bist du begeistert, wenn du eine Intarsienarbeit oder einen Wandschrank machen lässt und der passt dann am Ende sogar rein. Ja, dann bist du in dem Moment auch bis zur Unkenntlichkeit begeistert. Aber ich sag mal, diese Magic, da gibt's halt so ein paar Berufe. Und das ist übrigens bei der Gastronomie auch so. Gastronomie hat auch irgendwie immer so eine Magic. Also der berühmte Satz, ich kenne den Chef. Also den hat ja jeder von uns auch schon mal irgendwo in einem anderen Restaurant gehört oder so. Der ist irgendwie, weiß ich nicht warum, aber irgendwie ist Gastronomie auch toll, obwohl es einfach, es ist ein Buckeljob. Und ich bin der Meinung, er macht nur Sinn für Leute, die das mit Leidenschaft machen. Also man muss das wollen. Wenn man einfach nur einen Beruf haben will, ist Gastronomie definitiv das falsche Business. Also auch übrigens als Chef. Also weil viele denken ja immer, Bier kostet 3,50, der verdient ja goldene Nase. Tut er nicht. Also kann ich alle beruhigen. Natürlich verdient man sein Geld, weil andere Beispiele gibt es ja genug, die nach einem Jahr oder nach zwei Jahren aufgeben. In der Gastronomie natürlich erst recht, weil eben viele denken, das Geld ist leicht verdient, ist es aber definitiv nicht. Und wenn man Mitarbeiter hat und alles seriös macht, dann schon zweimal nicht.
Also war das 2015, als du angefangen hast?
Nee.
Was war das?
2010. Also nein, hier, davor also, gab es...
Hast du den Laden aufgemacht?
Ja, Strandhaus Lindau gibt es seit 2010, also jetzt im 15. Jahr. Davor hatte ich eine Location zwischen Wangen und Lindau, wo ich die Grillschule gemacht habe und dort auch so nicht jeden Freitag, aber ich glaube jeden zweiten oder einmal im Monat, ich weiß es gar nicht mehr, am Freitagabend auch quasi so ein öffentliches Barbecue-Buffet gemacht habe, weil halt Leute aus dem Kurs gefragt haben, hey, kann ich nicht auch mal zum Essen kommen? Dann habe ich gesagt, ja, du bist ja jetzt hier in der Grillschule. Also, ja, nee, ich meine so mit Familie oder so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, na ja, gut, dann mache ich halt ab und zu mal am Freitagabend so ein Barbecue-Buffet für alle. Und das kam dann halt gut an und so kam immer eins zum anderen und ja, wie gesagt, also wollen wir jetzt nicht vorgreifen, aber jetzt bis hin zu dem neuesten Ding, dass ich eben die Musik auch wieder mit völliger Leidenschaft mache, die auch ab diesem Jahr im Strandhaus mit integriere und wir das Konzept auch ein bisschen geändert haben jetzt im Strandhaus. Also nicht die Speisenqualität, keine Sorge, du kannst weiterhin kommen und du wirst weiterhin keinen Brühwürfel finden. Bei uns ist es alles selber gemacht und frisch, aber tatsächlich vom Konzept her anders her.
Speisenqualität, das ist jetzt das Ding für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht sich fragen, ihr duzt euch, ihr kennt euch. Du warst jetzt schon zweimal da, hast du ja vorher gesagt. Ja,
das hat sich irgendwie auch so ergeben, dass wir uns dann kennengelernt haben und ja.
Aber du warst als Restaurantkritiker schon da. Jetzt will ich vom Klaus wissen, warst du mit seiner Kritik zufrieden?
Also tatsächlich, also ich darf das ja so sagen, war die Kritik wirklich mega, ja, also nee, war wirklich, also war richtig cool. Also wie gesagt, die erste Kritik wurde ja geschrieben, da haben wir uns noch nie gesehen, nichts, war ich völlig überrascht und dachte, hoi, da hat einer über uns geschrieben, wow, mit dem Ergebnis kann ich leben. Und man weiß ja, dass der Erich, also ich liebe seine Schreibe, ich find's sensationell. Jetzt verziehst du das Gesicht, weil du es ja schon oft genug selber gelesen hast.
Das mag er nicht, der Kritiker.
Klaus Winter hier und nicht um mich.
Ja, ja, aber Erich, also du schreibst, es ist so auf den Punkt, ich feiere deine Dinger und auch wenn du die Kritik absonderst, dann ist sie so spitz, aber auch so zielsicher und gleichzeitig noch humorvoll, dass ich sagen muss, man kann dir, selbst wenn du jemanden vielleicht oder die Qualität der Speisen, es geht ja nicht um den, der es macht, sondern es geht ja dann um das, was rauskommt, vielleicht jetzt nicht ganz so begeisternd findest oder sowas, kann man dir eigentlich nicht böse sein, weil der Artikel, du musst
doch,
eigentlich von vorne
kann
bis hinten.
Kann man schon.
Ja, ich weiß.
Ich kann dir Anwaltsbriefe zeigen.
Ja, das glaube ich.
Man kann auch böse sein.
Ja, aber also wie gesagt, es liegt nicht an der Qualität des verfassten Textes, er ist immer brillant. Und also wie gesagt, ich war dann wirklich mehr als positiv überrascht über diesen sehr, sehr guten Artikel oder halt diese Kritik. Dann kam der Erich mal vorbei und hat eine Geschichte übers Restaurant geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
Über die Grillakademie.
Oder über die Grillschule, richtig.
Ja, über die Grillschule und da waren wir einen halben Tag zusammen. Da kamen wir dann automatisch zum Du irgendwann. Und
ja, also zwangsläufig, weil ich euch dazu nötige. Ja, weil ich muss die Leute unterscheiden können. Weil das Problem ist, man wird ja so immer wieder mal, keine Ahnung, in offener Wildbahn angesprochen. Mensch, Herr Winter, dann weiß ich, den kenne ich aus dem Restaurant. Restaurant, weil da sieht sich die Leute. Mhm. Wenn einer sagt, Mensch Klaus, dann weiß ich, den kenne ich aus dem Grillkurs. Ja. Also insofern, nur dass ich so ein bisschen zuordnen kann, wie kann ich mit dem umgehen? Mhm. Kann ich ihn direkt beleidigen oder muss ich nicht sagen? Weil im Grillkurs, nein, im Grillkurs haben wir es ja echt auch witzig miteinander. Also
war ein unterhaltsamer Tag jedenfalls.
Ja. Also. Hätte ich jetzt gerade noch eine Folgefrage, nämlich wenn du mit anderen Gastronomen zu tun hast, Köchen, hattest du da schon mal den Eindruck, dass dann einer gesagt hat, naja, du grillst ja nur, aber ich bin der richtige Koch oder so. Ich meine, Grillen ist das, was irgendwie jeder mit einem Weber-Grill kann oder so, oder?
Ja, habe ich, so hab ich tatsächlich einen Fun-Fact dazu. Und zwar habe ich 10 Jahre lang an der Akademie des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Bad Überkingen, also der Weiterbildungseinrichtung des DEHOGA Baden-Württemberg, habe ich Köche unterrichtet in der Disziplin Grillen und Barbecue inklusive Kalkulation und allem.
Okay.
Das heißt, da saßen genau die bei mir im Kurs, dass ich das jetzt nicht klassisch in Anführungszeichen gelernt habe, wusste von denen wahrscheinlich keiner. Ich habe es ihnen zwar dann schon gesagt, aber das war eigentlich ganz lustig, weil, wie gesagt, was ist jetzt eine Ausbildung anderes, wie dass man sich mit dem Thema intensiv beschäftigt? Und ich glaube sogar, dass mancher in seiner Ausbildung 70% von den Dingen, die er getan hat, vergessen hat, weil er sie einfach nur zum Kotzen fand. Also wenn ich das jetzt mal so offen sagen darf. Mhm. Also eine Kartoffel schälen ist ja nichts, was ich in der Lehre lernen muss oder sowas. Und natürlich wird auch viel vermittelt und wenn jemand Interesse hat und bla bla bla. Aber dann ist er ja automatisch auch schon leidenschaftlich. Koch. Aber was unterscheidet jetzt, also selbst wenn jemand eine Ausbildung fertig hat, dann ist er ja einfach, wenn ich jetzt sage, normaler Koch. Klar, wenn der jetzt bei einem Freak oder bei einem Virtuosen gelernt hat, dann kann er natürlich mehr als vielleicht ein anderer. Aber trotzdem, seinen eigenen Stil muss er ja selber entwickeln. Mhm. Und dazu braucht er ja Leidenschaft und dazu braucht er im Prinzip auch eine Idee, was man machen kann und so weiter. Wenn du das aber mit absoluter Leidenschaft machst, dann kommt es ja sowieso aus dir. Und du investierst dann vielleicht noch viel, viel, viel mehr Zeit. Mhm. Also ich habe zum Beispiel regelmäßig auch Metzger oder sowas in meinen Seminaren sitzen, die, also es ist jetzt nicht hier der tolle Herr Winter, sondern einfach, ich will es gesagt haben, die dann sagen, also ganz ehrlich, seit meiner Lehre, und das sind dann halt Leute mit 50 oder 60 Jahren, habe ich jetzt nicht mehr so viel über Fleisch gelernt wie heute bei dir, wo ich dann sag, finde ich ja schön, ja, dass ich dir noch was klären konnte, aber halt einfach, weil ich mich mit der erst- oder zweitbesten Lösung nicht zufrieden gebe, also auch ein Garprozess, ich muss verstehen, wie der funktioniert. Das ist vielleicht auch mein Faible für Physik. Es reicht mir nicht, wenn das Fleisch 12 Stunden im Smoker ist, dann ist es butterweich.
Ja.
Ich will wissen, warum. Ich will wissen, aha, das Bindegewebe löst sich auf. Und
Kollagen.
Genau, richtig. Und die meisten meinen ja tatsächlich eben, es ist halt so, ein Braten ist nach 10 Stunden weich. Aber da, es beschäftigt sich keiner damit, warum. Das ist ja wie wenn ein Koch sagt, ja, das ist glutenfrei. Mhm. Ja, das Wort Gluten gibt's halt einfach gar nicht. Es ist Gluten und es ist einfach der Weizen. Thema. Nee, also wirklich. Also
ja, mir, also in unserer Begegnung ist mir immer aufgefallen, dass du so tüftelmäßig unterwegs warst. Also ja, da stelle ich dann das Schicht. Also auch wie das eigentlich profane Mittagsbuffet aufgebaut war. Also man hat immer das Gefühl gehabt, du hast irgendwas dabei gedacht. Oder dann außen dem Pavillon, das war ja auch alles so organisiert, dass da auch eine Menge Leute durchkamen, ohne dass es große Reibungsverluste gab. Also den
Eindruck. Also es ist keiner auf dem Weg gestorben, meinst du?
Nein, aber man hatte schon den Eindruck, dass du dir gesagt, und das hat sich ja dann gerade zu den kritischen Zeiten, als die Corona-Geschichte über uns kam und wir uns dann auch deswegen gelegentlich sahen, weil du auch ein gutes Beispiel dafür warst, was jetzt Gastronomen in der Zeit zu erdulden hatten, also mit Lockdown und Hilfe, mir läuft Personal weg und wenn dann kein Lockdown mehr ist, dann ist es Personal, aber steht aber schon bei Dornier am Band oder irgendwo anders und ich krieg's nicht wieder. Und das ist vielleicht auch noch, das ist wahrscheinlich auch was dich
prägt. Ja, also tatsächlich, also dieser Perfektionismus nenne ich es jetzt mal so, der manchmal natürlich auch echt anstrengend ist für einen selber, aber den habe ich tatsächlich, also bei mir ist immer so, auch wenn ich mir neue Dinge ausdenke oder sowas oder wir jetzt auch als Familie oder mit meiner Frau neue Dinge uns überlegen, dann überlegen wir lieber ein, zweimal länger, haben da so unsere Checkliste quasi im Kopf und wenn man an 7 Sachen Haken machen kann von 10, dann probieren wir's. Dann sind die aber durchdacht und dann wird's durchgezogen, aber professionell. Das heißt also dieses, wenn man es macht, macht man es gleich gescheit oder man lässt, also zum Beispiel diese Bühne, die wir jetzt seit diesem Jahr im Strandhaus haben werden, das ist eine richtige Bühne mit Lichtshow und allem drum und dran. Also jetzt, man hätte es ja auch viel einfacher machen können, weil bei uns werden Singer-Songwriter, also Leute, die eigene Musik schreiben, eigene Musik machen, werden da eine Bühne haben, weil die halte ich für unterrepräsentiert. Die spielen auf keiner Hochzeit. Die können
ist
auch keine
Hochzeit. Ist das dann Open Mic oder wie muss ich mir das vorstellen? Darf ich auch hinkommen mit meinen rudimentären
Oh weh.
Natürlich.
Ja, mir schwant fürchterlich ist.
Also Open Mic werden wir auch machen, ja? Aber auch im Stile von Nashville zum Beispiel, wo dann drei Musiker nebeneinander sitzen. Jeder spielt einen Song und dann geht's von vorne wieder los. Mhm. Was super, super angenehm ist, weil man einfach drei verschiedene Künstler hat und dann von denen jeweils fünf Songs hört oder so. Und dann aber auch Einzelkünstler, die halt ein komplettes Programm spielen. Also wir werden dann natürlich mit unserer Band auch ab und zu spielen. Das ist ja das Gute. Bau dir eine Bühne, dann kannst du selber bei dir selber auftreten. Haha. Muss nur noch gucken, wie an dem Abend Essen mache. Aber das haben wir auch zeitlich so gelegt, dass ich zuerst kochen kann und danach Musik machen kann.
Also, das funktioniert, die Finger sind dann...
Ja, die sind ja aufgewärmt, weil die hatte ich ja davor auf dem Grill liegen. Die sind warm.
Es ist fantastisch.
Aber jetzt verstehe ich auch ein bisschen dein Argument von Anfang, wo du gesagt hast, du möchtest die Musik nicht als deine Profession, weil du sie dir da vielleicht damit auch ein bisschen kaputt machst. Weil wenn man etwas so analysiert und durchdenkt und auf den letzten Punkt runterbricht, geht ja ein bisschen die Magie verloren, oder? Das ist zumindest auch der Grund, warum ich mich überhaupt gar nicht analytisch oder so mit Musik beschäftige, weil ich bin so ein ganz guter Zuhörer und ich glaube, alles andere wird es mir irgendwie ein bisschen ruinieren.
Ja, also das vielleicht zum einen, wobei wir jetzt mit unserer Band, also mit meinem Bandpartner, dem Alex, also wir haben da jetzt auch in relativ kurzer Zeit, glaube ich, schon einiges erreicht und machen auch das gescheit. Also das, sondern da war es eigentlich eher bei der Berufsmusikentscheidung. Also ich war auch auf einem Musikgymnasium tatsächlich, wo also Musik Hauptfach war, und Drosti-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg. Ich weiß nicht, ob die heutzutage immer noch musiklastig sind, aber auf jeden Fall damals war es so. Und bei mir war es tatsächlich so dieses, wenn ich etwas spielen muss, was jetzt nicht meine Musik ist, dann kann man das natürlich aus der Warte sehen. Ja, cool, dann ist es ja erst recht eine Herausforderung, das gut zu können. Ja, aber was weiß ich, zum Beispiel, jetzt nur mal ein Beispiel, also um Gottes Willen, ich habe mal eine kurze Zeit, um das auszuprobieren, in einer Oberkrainer Band gespielt, obwohl es also genau das Gegenteil ist von dem, was ich mache. Aber die Musiker waren der Hammer. Also die waren jeder auf seinem Instrument Virtuosen. Die sind auch danach, als ich dann ausgestiegen bin, sind die auch wirklich bekannt geworden. Also deswegen wahrscheinlich. Die wollten mich auch noch dabei haben. Und ich habe dann gesagt, Leute, ganz ehrlich, packe ich nicht. Also das war jetzt ein Test, ob ich das machen kann. Aber da kann ich nicht über meinen Schatten springen. Aber die Musiker waren brillant. Absolut. Das war auch witzig. Aber ich habe dann gemerkt, wenn ich das jetzt regelmäßig machen müsste, damit ich einfach am Monatsende Geld auf dem Konto habe, da habe ich keinen Bock drauf, weil dann hätte ich wahrscheinlich in meiner Freizeit, die ich ja als Berufsmusiker auch habe, gar keine Lust mehr, Musik zu machen. Mhm. Wir haben das auch teilweise schon erlebt. Wir nehmen ja bei unseren Projekten auch ein, zwei Berufsmusiker, also gerade Schlagzeug und Bass dazu, weil der Alex und ich das eben nicht spielen. Aber bei den Studioproduktionen brauchen wir ja Bass und Schlagzeug. Und unsere oberste Prämisse ist, es ist alles handgespielt, kein Drumcomputer, nichts. Das heißt, es sind ja Berufsmusiker. Und einer davon, das ist ganz witzig, der hat mir schon seit ein paar Jahren erzählt, der mir, ich arbeite an meinem Album, also an seinem Album. Salopp gesagt, aber es wird nicht fertig. Und da habe ich schon ein paar Mal zu ihm gesagt, Mensch, was macht denn dein Album? Bin ich total gespannt drauf, weil er ist wirklich ein super Musiker. Und hat er gesagt, boah, du, wenn ich den ganzen Tag Musik gemacht habe, dann abends noch an meinem Album arbeiten, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Und das war meine Bestätigung, wo ich mir gedacht habe, also nachträgliche Bestätigung, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter als zu der Zeit, als meine Entscheidung gefallen ist, aber wo ich mir gedacht habe, genau das ist das Problem. Du hast dann am Wochenende oder abends keine Lust mehr, deine eigene Musik zu machen, weil du den ganzen Tag unter Umständen schon was gespielt hast, um Geld zu verdienen. Und das finde ich, also zumindest für mich, er hätte das die Musik kaputt gemacht.
Kochst du zu Hause?
Nö.
Komm, genau.
Ja, ohne Witz. Ja, ohne Witz. Meine Frau, Wahnsinnsköchin, also brutal, die haut Zeug raus. Der Kühlschrank kann leer sein, du, und die grillt die Türe. Nee, also es ist wirklich, und die schmeckt am Ende auch noch. Also, aber ich habe zu Hause im Notfall schon, aber ich habe echt keinen Bock zu kochen. Im Restaurant ja, liegt aber auch an den Arbeitsflächen. Also zu Hause, es geht mir furchtbar auf den Senkel. Irgendwie ist die Arbeitsfläche viel zu klein und dann hier und dann zwischenrein abspülen ist nicht irgendwie easy, sondern es ist irgendwie kompliziert und so. Im Restaurant, es ist eine andere Dimension. Du hast einfach 10 Pfannen, kannst die alle einsauen und die kommen in die große Spülmaschine. Daheim musst du die Spülmaschine 16 Mal laufen lassen. Ja, ja. Also das ist einfach, da habe ich keine Lust drauf, sage ich jetzt mal. Wenn es nicht anders geht, natürlich schon, oder mal mit Freunden grillen, obwohl Freunde habe ich auch keine. Also fällt es auch flach. Aber
naja, mindestens einer sitzt noch.
Ja, ja, richtig. Der Alex, der hält durch und seine Lebensgefährtin und dann gibt es noch 2, 3 andere. Aber dann ist schon ein Rar.
Dass du professionalisiert arbeitest, egal um was es sich handelt, kann man auch ein bisschen in dem Probenraum hier beobachten. Da stehen doch auch bei drei Gitarren und hier ist auch, das ist kein Hackbrett, sondern ein Mischpult. Es
ziemlich vielen bunten Knöpfen und doch, Reglern drauf.
Man kriegt richtig Lust, ein bisschen dran rumzuschrauben. Was
nein.
Ja, genau.
Bekommt man nicht.
Aber Professionalität, wenn wir nochmal den Scheinwerfer zurückwerfen Richtung Corona-Zeit. Ich kann mich erinnern, wir hatten auch eine Geschichte gemacht über deinen Service, das Essen den Leuten auf dem Campingplatz auf ihrem Campingtisch zu servieren. Auch so eine Notgeburt aus dieser Beschränkungsmaschinerie heraus. Und auch das war ziemlich professionell. Also zumindest so, wie wir es dann selber am eigenen Leib erlebt haben. Und die Resonanz war, ich weiß nicht, ich glaube, das war insgesamt gut. Die Leute wollten das auch.
Nee, war super, muss man wirklich sagen. Also vielleicht für alle, die sich jetzt denken, gut, nochmal einer, der irgendwas gemacht hat. Ja, also das Konzept war im Prinzip, also was ich zum Beispiel rein optisch hasse, sind To-Go-Packungen. Also das nimmt jedem Essen die Würde, weil es sieht einfach aus, ja. Das Wort habe ich ausgeblendet, das hat jetzt nicht der Podcast ausgeblendet.
Entschuldigung, das ist ein schöner T-Shirt-Spruch. To-Go-Packungen nimmt jedem Essen die Würde. Das könnte man verkaufen.
Ja, okay, glaub ich. Gut. Beteilige mich. 10% bin ich schon zufrieden mit. Okay. Und da war das Konzept, wir richten das Essen auf Porzellantellern, also genau auf denselben Tellern und Schüsselchen und so weiter, die wir im Restaurant haben, an. Dann kommen die in eine Wärmebox mit einem Wärmeakku, mit echtem Besteck, mit einer echten Serviette, so wie im Restaurant, also 100% wie im Restaurant, und werden den Gästen an den Wohnwagen, ihr Wohnmobil oder wohin auch immer sie das haben wollen, geliefert, heiß. Dann essen die wirklich stilvoll auf Tellern wie im Restaurant, stellen danach alles wieder in die Box, stellen die Box an den Weg. Also wir kommen wieder mit dem Golfkart vorbei, laden die Box ein, fahren zurück in die Küche.
Das war die Geschichte mit dem Golfkart.
Ja, ah, das, also deswegen habe ich es eigentlich gemacht, weil das Golfkart ist ja Wahnsinn. Ja, das macht ja so Bock.
Das
ist
hast
ja,
du das nicht?
Das habe ich tatsächlich noch. Ich habe dann überlegt, ob ich das Konzept weiterentwickle mit Minibaggern, weil das wollte ich auch schon immer mal haben. Nein, Spaß beiseite. Aber es war wirklich ganz toll, weil die Gäste tatsächlich quasi daheim, also vor dem Wohnwagen, Campingwagen, wie auch immer, essen konnten wie im Restaurant, ohne Beschränkungen, ohne Maske, ohne alles. Und die haben einfach das Geschirr wieder hingestellt, hatten also auch keine Arbeit mit, ich muss was wegwerfen oder ich muss was abspülen oder so. Wir haben das zurückgenommen, das ist ganz normal, bei 85 Grad durch die Spülmaschine gegangen, wie alles andere Geschirr auch. Und man konnte somit das Essen quasi tatsächlich zu jedem vor Ort verlagern, in derselben Qualität, sowohl, was natürlich die Speisen angeht, daran hat sich ja nichts geändert, aber auch die Optik auf dem Tisch. Es sieht dann genauso aus wie auf dem Tisch im Restaurant, mit dem Unterschied, dass vielleicht der Campingtisch jetzt eine andere Farbe hat als der im Restaurant.
Und im Zeitverlauf, nachdem sich das Ganze wieder aufgelöst hatte, hat man ja doch die Kollateralschäden dann auch gespürt, also Stichwort Personal. Es war einmal ein Thema, dass eben ganz viele Leute abgewandert sind und du auch Schwierigkeiten hattest. Du hattest dann mal eine Zeit lang auch geworben, glaube ich. Komm zu uns kochen. Bei uns musst du nichts putzen. Nach dem Kochservice kommt die Putzfrau, kann ich mich erinnern. Das habe ich in meiner Anzeige gesehen.
Ja.
Und die Steigerung des Ganzen war dann, dass du, glaube ich, als einer der ersten gesagt hast, ich mache am Wochenende zu, damit ich Leute kriege, damit der Koch am Wochenende frei hat, was eigentlich praktisch.
Also haben mich alle für verrückt gehalten, ja, mal wieder,
Definition
natürlich.
Von Koch.
Also gut, nach dem Podcast werden mich auch wieder alle für verrückt halten, aber hey, so ist das, so kommt man in den Podcast rein, nur deswegen mache ich das. Also nee, da war es tatsächlich so, wir hatten, also unsere Leute, die wir zu Beginn von Corona hatten, hatten wir danach immer noch. Also die sind alle geblieben, wir haben auch niemanden entlassen, aber wir brauchten dann natürlich, als es wieder losgegangen ist, weil wir hatten zu der Zeit, also als Corona begonnen ist, hatten wir im Winter normalerweise zu. Das heißt, da mussten die Leute 2, 2,5 Monate überbrücken. Für, ich sag jetzt mal, 50% der Mannschaft kein Problem. Die haben das mit Überstunden und Urlaub gemacht. Und dann hatten wir aber auch Saisonkräfte. So, und die Saisonkräfte mussten ja wieder ersetzt werden, logischerweise. Und da war, wie du gerade beschrieben hast, das Problem, Markt war plötzlich leergefegt. Die Industrie und was weiß ich wer alles hat natürlich sich da bedient. Was ich auch verstehen kann, weil wenn ich jemanden haben möchte, der gut arbeitet und nicht nach 6 Stunden umfällt, nehme ich jemand aus der Gastronomie. Funktioniert 100%ig. Und dann sind ganz viele, wie gesagt, abgewandert. Und dann war der Punkt der, wir haben noch nie was an der Qualität im Strandhaus geändert. Also sowohl was den Service angeht, als auch was die Speisen angeht, das ist das eherne Gesetz. Also wenn ich den Laden nur noch betreiben kann, wenn ich Convenience, also Fertigprodukte einsetze, mache ich ihn zu, dann ist es nicht mehr das Strandhaus, dann ist es nicht mehr meine Passion, sondern es ist ein x-beliebiges Restaurant, interessiert mich nicht mehr dann. Und so war es natürlich auch mit dem Service. Das heißt, als die Zahl der Menschen, die man rekrutieren konnte, auf 0 runtergesunken ist, war natürlich das Problem, dass wir dann in diesen Zwischen-Corona-Zeiten, wo man mal kurz aufhaben durfte für 6 Monate, haben wir dann auch Bereiche des Restaurants gesperrt und gesagt, also da können Sie sich nicht hinsetzen. Ja, wieso? Da ist ja alles frei. Ja, aber wir können das nicht mit der Qualität erbringen, wie wir es normalerweise gewohnt sind. Ja, das macht uns nichts, wir warten auch länger. Wo ich immer gesagt habe, ja nee, das glaube ich Ihnen, aber die, die jetzt regulär sitzen und reserviert haben, die warten ja dann auch länger und die haben es nicht verdient. Also ich liefere immer dieselbe Qualität ab und verzichte dann halt auf Umsatz tatsächlich, den ich aber natürlich am Ende des Jahres brauche. Mhm. Und dann haben wir überlegt, Menschenskinder, was ist eigentlich so das Hauptproblem, warum die Leute aus jetzt der Industrie oder was weiß ich, wo sie überall hingegangen sind, viele sind zum Beispiel auch zu Lebensmittelläden gegangen, weil sie da am Samstag zwar arbeiten müssen, aber vielleicht nur bis 18 Uhr oder bis 14 Uhr oder bis sonst noch was und dann haben sie Samstagabend oder später Samstagabend und Sonntag frei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich genau dasselbe biete, also Samstag arbeiten, Sonntag frei, bin ich ja noch nicht besser wie die. Also warum sollte dann einer vom, nennen wir es Edeka, Lidl, Feneberg, ist ja völlig egal, also irgendeinem Supermarkt oder ja, warum sollte der zu mir kommen? Weil dann sagt er, das habe ich ja jetzt auch gerade. Und dann habe ich gesagt, nee, da müssen wir schon eine Schippe drauflegen. Der hat Samstag und Sonntag frei, komplett. Und damit sind alle anderen wieder raus und das hat funktioniert. Wir haben, also als wir gesagt haben, wir machen Samstag, Sonntag zu, haben mich natürlich auch alle Gastronomen oder zumindest wahrscheinlich einige für völlig bekloppt erklärt. Ich weiß noch, es gab eine DEHOGA-Sitzung, da war ich aber leider nicht dabei. Im Nachhinein wäre ich gern dabei gewesen, wo mir dann im Nachgang jemand erzählt hat, dass ein Hotelier gesagt hat, ja, wie stellt sich der Herr Winter das denn eigentlich vor? Ich kann ja bei mir im Hotel nicht Samstag, Sonntag kein Essen anbieten. Meine Antwort wäre gewesen, der Herr Winter stellt sich das gar nicht für Sie vor, weil ich bin ja nicht der Prophet, sondern ich entscheide das für mein Restaurant, weil ich der Meinung bin, wir machen etwas, was nur wir machen. Also zumindest mal in der größeren Region, weil es einfach echt viel Arbeit ist und lange dauert. Und also das Barbecue ist einfach ein Ding von morgens bis abends, ist halt so. Wenn jemand das essen möchte, dann kommt er auch unter der Woche zu uns. Und so war's tatsächlich. Also wir haben durch diese Umstellung Samstag, Sonntag frei im darauffolgenden Jahr im Vergleich keine Umsatzeinbußen gehabt. Also ich habe jetzt auch mit ein bisschen was gerechnet, war es aber nicht, weil die Leute trotzdem gekommen sind. Und die, die vielleicht früher am Wochenende gekommen sind, die sind dann am Feiertag gekommen, weil da hatten wir schon offen. Also ich habe gesagt, Montag bis Freitag ist offen, auch wenn Montag Ostermontag ist. Zweiter Aspekt, der in der Gastronomie ganz, ganz wichtig, du kommst ja auch ursprünglich, Erich, aus der Gastronomie mal, solche Themen wie eben Ostern. Ostern ist immer Karfreitag, Samstag, Sonntag, Ostermontag. Karfreitag ist die Hölle los, am Ostersamstag ist die Hölle los, am Sonntag ist die Hölle los und du hast abends keine Ware mehr und am Montag ist immer noch die Hölle los und du musst nebenher noch Sachen produzieren, das heißt, du kannst morgens um 5 anfangen und nachts um 0 Uhr rausgehen. Am Dienstag bist du tot. Da fangen die Osterferien an. Viel Spaß. Das heißt, diese Events, Pfingsten und Ostern, machen jeden in der Gastronomie in Anführungszeichen kaputt. Also danach bist du erstmal urlaubsreif. Im Prinzip kannst du aber nicht in Urlaub gehen, weil da kommen ja die Ferien. Und bei uns ist es jetzt völlig entspannt. Der Karfreitag geht natürlich die Post ab. Dann ist Samstag, Sonntag komplett frei und am Montag geht die Post ab, macht aber niemandem was aus, weil er hat ja gerade eben zwischendrin 2 Tage frei gehabt. Und allein diese 2 Fixpunkte sind jetzt nur 2 Events, die aber relativ nah aufeinander kommen, die dich eigentlich für die Sommersaison schon einmal killen. Ja,
die sind schon weg.
Die sind weg.
Aber jetzt kommt's, Entschuldigung.
Ja.
Ich habe vor 4 Jahren meinem besten Freund Jens einen Gutschein für dein Strandhaus geschenkt. Und wir schaffen es nie, weil der ist Fahrschullehrer. Ja, unter der Woche fährt er immer abends. Ja. Und jedes Mal, wenn wir sagen, wann machen wir das? Samstag geht nicht, oh verdammt und so weiter. Also, das hat mich in Mitleidenschaft gezogen, dass ich immer noch nicht meinen Gutschein einlösen konnte.
Aber schau mal, das ist ja gut für uns.
Ja, das
der ist immer noch da, der Gutschein.
Das ist ja Wahnsinn.
Michael, das ist längst verfallen, der Gutschein.
Du bist unser bester Gast, das ist ja Wahnsinn.
Also wir kommen noch irgendwann.
Nicht zum Essen kommen. Also man geht's besser. Nein, also Spaß beiseite. Wir werden mit Sicherheit auch Gäste verloren haben, klar. Also
ihr habt uns ja nicht verloren, aber es ist nur schwierig, einen Termin zu finden.
Genau, aber wir haben euch auch nicht gefunden, weil ihr keinen Zeitpunkt findet, im wahrsten Wortsinn. Aber tatsächlich wird es auch Gäste geben, die gesagt haben, dann geh da halt nimmer hin. Aber es ist ja immer so, wenn du ein Konzept verfolgst, gibt es immer Leute links und rechts, die sagen, nee, da gehe ich nicht mit. Auch in der Gastronomie, der Fehler, den ganz viele meiner Meinung nach machen, ist, also es geht jetzt nicht um Beratungsresistenz. Ja, also das heißt, wenn jemand, keine Ahnung, der es einfach besser weiß, dir einen guten Tipp gibt oder so, dann brauchst du nicht auf Durchzug zu schalten, weil vielleicht weiß der ja was Gutes. Aber man muss tatsächlich dieses, wenn du so auf alles hörst, was so links und rechts ist, dann hast du eine Karte, die hat 600 Positionen. Ja, von der Garnele bis, keine Ahnung, zum Schweinebraten, alles querbeet, inklusive Sushi und Herrentoast, oh ja, 1975 mit Krauser Petersilie angerichtet, ja, Wahnsinn.
Aber auch nur frittiertes Sushi mit ganz viel Mayonnaise drauf, was ja, genau. Jeden Sushi-Koch aus
Japan. Herr Winter,
Japan.
Sushi, wieso ist der Fisch roh? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Genau. Aber tatsächlich ist es so, eben, es gibt immer Leute, die da nicht mitgehen und es gibt aber andere Leute, die das feiern und sagen, ist ja mega. Hey, die haben Montag offen, da hat ja kein anderer offen. Ja, da haben alle anderen Ruhetag zum Beispiel. Also
so ist
und
es,
ja. Unterm Strich sage ich jetzt mal, wenn man von seinem Konzept überzeugt ist, und das gilt jetzt nicht nur für die Gastronomie, sondern für alles, es ist immer für jeden ein Durchhalten am Anfang, sage ich jetzt mal. Wir sind ja aus einer komfortablen Situation gestartet, weil nach 10 Jahren waren wir ja schon sehr bekannt in der Region und haben sehr, sehr viele Gäste auch aus der Region, also nicht nur Feriengäste, sondern sehr viele Einheimische, die uns da auch die Treue gehalten haben. Wenn man das jetzt vielleicht vom ersten Tag an gemacht hätte, wäre es vielleicht schwieriger gewesen, weiß ich nicht, ist mir auch völlig egal. Dann hätte ich es vielleicht auch nicht entschieden. Aber ich habe es für uns oder wir haben es für uns entschieden, weil es für uns am meisten Sinn gemacht hat. Und tatsächlich zu der Zeit habe ich in diesem Jahr, wo wir das beschlossen haben, 75 Bewerbungen bekommen. Das ist, glaube ich, mehr als die Industrie bekommt.
Ja.
Ja? Also das war Wahnsinn. Ja. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so. Ich kriege zwar immer noch regelmäßig Bewerbungen, aber ich sage jetzt mal, da bewegen wir uns im Bereich 5 bis 7 Köche, vielleicht auch mal 4. Aber die kommen jetzt nicht mehr in der Menge, weil, wie gesagt, es haben einfach viele auch den Beruf aufgegeben, was ich schade finde, die halt in eine andere Branche gewechselt sind und festgestellt haben, ja gut, jetzt koche ich nicht mehr, aber ich kann ja auch so leben. Und hoi, ich mache was mit Freunden. Okay. Ja, Wahnsinn.
Komisch. Ich bin noch nicht völlig weg von.
Wir sind zum Beispiel eine Zeit lang nicht mehr, also meine Frau und ich, nicht mehr eingeladen worden von Freunden zu Hochzeiten, Geburtstagen und so weiter, weil die immer gesagt haben, ja, die kommen ja eh nicht. Also haben sie auch recht gehabt, weil ich meine, nach einem ganzen Tag im Restaurant, abends noch auf eine Party, ja, gute Nacht. Und am nächsten Tag dann wieder ran natürlich vor allem. Und also wir genießen das mittlerweile auch, diesen Samstag, Sonntag frei, muss ich sagen. Auch zum Beispiel Samstagabend, wann finden Konzerte statt am Samstagabend? Wann findet, keine Ahnung, irgendwas am See statt? Immer Samstagabend, nie Sonntag. Das heißt also auch das Konzept, was viele Gastronomen haben, dass sie Sonntag zu haben, verstehe ich schon auch, warum sie das machen, ist ja nur die halbe Attraktivität, weil das eigentlich Coole ist ja der Samstag, wenn man ganz ehrlich ist, und der Sonntag zum Regenerieren.
Ja.
Am Sonntag selber war ich noch nie auf einem Geburtstag, also außer bei Oma, die vielleicht um 16 Uhr Kaffeekuchen macht, aber auf einem ernstzunehmenden Geburtstag mit Party, die findet nicht am Sonntag statt, weil am Montag alle wieder ran müssen.
Apropos ernst zu nehmen,
Moment.
Da habe ich noch einen Einwurf.
Oh, jetzt hatte ich noch so einen guten Witz, den wollte ich noch loswerden. Ich wollte sagen, jetzt heiraten alle donnerstags, oder? Wenn sie dich loswerden wollen.
Genau.
Entschuldigung, den wollte ich noch reinbringen.
Okay. Ja, mein Übergang ist jetzt komplett gerupft, aber du hast ja noch ein teures Hobby, also für andere Menschen ein teures Hobby, dein Bodensee-Frühstück.
Mhm.
Also dort können Menschen von dir und deiner Frau oder von beiden über den See geschippert werden, romantischerweise. Und du kredenzt von Egg Benedict bis zu, was sich der Frühstücks.
Also Egg Benedict arbeitet auf 540-Euro-Basis und macht die Leinen, ja.
Genau. Ach, sehr schön.
Nein, aber du hast recht.
Nein, und Michael, du hast, glaube ich, mal im Internet nachgeguckt, das ist dann doch, kostet doch schon so
ein paar hundert Euro hat es gekostet.
50 Euro?
Nee, 590.
590,
oh, okay, ja,
das geht.
Okay.
Ja. Nein, also
das ist schon ein paar für verrückt erklärt. Und
Am Anfang, also garantiert ist es immer wieder so, oh, der Winter hat wieder Furz-Idee. Aber wie gesagt, der Winter denkt ja länger drüber nach. Mhm. Wie gesagt, das ist auch mal was ich mir ausdenke oder wir uns ausdenken. Wir entscheiden das immer gemeinsam natürlich, weil wir ja auch beide drin hängen in der Nummer. Und 24 Stunden am Tag zusammen sind meine Frau und ich. Deswegen wäre es eine schlechte Idee, eine Idee nur einseitig zu beschließen. Egal von wem. Aber tatsächlich ist es so, dieses Angebot ist ja, also natürlich ist es viel Geld, da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen, aber es ist 3 Stunden auf dem Bodensee, exklusiv, es sind keine anderen Gäste an Bord, also sitzt ein Pärchen auf diesem Boot, wir schippern 2 Leute, die 3 Stunden über den Bodensee und servieren denen also wirklich ein fulminantes Frühstück mit Badestopp, mit allem drum und dran, mit Geschichten rund um Bodensee und so weiter und so fort. Und die haben im Prinzip 3 Stunden einen Skipper oder halt 2 sogar, weil wir haben ja beides Patent und fahren auch beide. Mit natürlich erstklassigem Service, weil man, das kriegen wir ja dann für 2 Personen auch hin, wenn wir es im Restaurant auch einigermaßen gebacken kriegen. Und ja, es ist halt wirklich etwas Außergewöhnliches und wir machen das zum Beispiel nur bei guter Witterung. Das heißt, wenn es so ein bisschen nicht so cool ist, also entweder es nieselt ein bisschen oder so, bei Nieseln lassen wir es den Gast entscheiden, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, mir egal, dann machen wir das Verdeck runter, kann man ja trotzdem rausgucken, passt schon für uns. Oder die sagen, ach nee, ich habe es mir eigentlich vorgestellt, dass es ein schöner Tag ist, dann wird das auch verschoben. Also auch da machen wir keine Kompromisse, weil wir sagen, das muss ein Erlebnis sein, an das du immer denkst.
Und wie oft macht ihr das pro Saison?
Also tatsächlich im vergangenen Jahr 2024 haben wir es so selten gemacht wie noch nie, weil wir unglaublich viele Fahrten absagen mussten.
Wegen des Wetters.
Das Wetter war von März bis Anfang Juli die Vollkatastrophe, also auch im Restaurant. Wie gesagt, zum Glück haben wir auch sehr viele einheimische Gäste, aber trotzdem, wenn natürlich alle da sind, sind es immer mehr, wie wenn nur ein Teil da ist. Und ich glaube, dass jeder Gastronom, der jetzt zuhört, sofort unterschreibt, dass 2024, glaube ich, das schlechteste Jahr war, inklusive Corona. Also war Corona noch besser, sage ich jetzt mal, also salopp gesagt. Es war wirklich eine Vollkatastrophe und natürlich für so eine Outdoor-Aktivität wie Schippern auf dem See kannst du es natürlich komplett vergessen. Also wir haben, glaube ich, letztes Jahr allein 45 Fahrten absagen müssen. Also ersatzlos, dann kriegen die Leute das Geld zurück. Weil ich meine, wenn jetzt jemand nicht von hier ist, ist ja unrealistisch, wenn ich dem Gutschein gebe und er kommt aus Hamburg und ich sage ja viel Spaß beim Einlösen.
Dann du machst mir die Gutscheine.
So, ja, das ja, oder geht so. Nur am Samstag.
Geht nur am Samstag, genau. Wenn am Samstag, ja genau.
Gutschein geht nur am Samstag.
Genau, geht nur noch am Samstag. Und dann lass ihn am Sonntag anreisen und sag, oh, leider ein Tag zu spät. Nein, also tatsächlich, also letztes Jahr war wirklich Katastrophe. Aber normalerweise sind das ja so 50, 60 Fahrten, sowas in dem Dreh. Und ist natürlich auch viel Zeit, weil darf man nicht vergessen, also auch bei uns im Hafen war es schon so, dass natürlich im Spaß andere Bootseigner, die uns ja auch permanent sehen, gesagt haben, oh, das biete mir auch an. Dürfen wir mal gucken? Und ich sage, ja, logisch dürft ihr gucken. Weil dann wusste ich genau, dann bieten die das nie an. Und genau so war es. Dann haben sie geschaut und haben gesagt, okay, seit wann bereitet ihr vor? Dann sage ich, also um 10 Uhr ist Abfahrt. Dann sage ich, wir sind seit 7 Uhr da. Hoi. Ja, so sieht's auch aus. Und ich meine, wir sind ja nicht langsam beim Vorbereiten von Speisen. Das heißt, wir sind tatsächlich also mal mindestens 2 Stunden vor Abfahrt, 2,5 Stunden davor. Dann kaufen wir ja auch noch Dinge ein, Käse oder was weiß ich was. Und es gibt ja noch eine Nachbearbeitung. Das heißt, wenn man wieder anlegt, gehen die Gäste von Bord, dann spülst du ja noch und richtest wieder alles her. Das heißt, das muss man halt immer so im Hinterkopf behalten. Im Prinzip für uns ist jetzt so eine Fahrt mit 3 Stunden im Prinzip ein Zeitinvest von 5,5 bis 6 Stunden. Ist ja alles gut, ja. Aber wie gesagt, deswegen kostet es auch das, was es kostet. Und ja,
ganz sicherlich ist der Preis mit einem Gegenwert versehen. Aber wenn man es halt überlegt, oh, jetzt am Samstag ist das Wetter schlecht, wo gehen wir frühstücken? Ja, das ist unser Ding dann immer so. Ja, und dann kommt man halt so schlecht, so, oh, komm, wir gehen aufs Bötchen vom bisschen teuer.
Ja.
So.
Und dann noch bei schlechtem Wetter, aber dann fahren wir sowieso nicht. Ja, dann ist genau, dann das Frühstück ruiniert.
Dann ist genau. Aber sowas macht man dann wahrscheinlich zum 40. Hochzeitstag oder sowas wahrscheinlich. Oder also halt, wo man richtig schön feiern will oder so.
Ja, dann. Wir haben das aber tatsächlich auch relativ viele, also will jetzt nicht lügen, aber ich denke in den Jahren 20 Heiratsanträge schon gehabt, die dann auch in dieser Atmosphäre so brutal sind, dass also auch, also meine Frau und ich schauen uns dann nicht an, weil wir beide ein paar Tränchen in den Augen haben und ich bin jetzt keine Heulsuse, aber das dann kommt, ist dann schon brutal. Also weil das ist dann, weil der jeweils eine oder die eine rechnet ja nicht damit und wir bereiten das dann auch im Vorfeld vor. Also es ist dann auch ein versteckter Blumenstrauß und genau die Musik, die sie haben wollen und so weiter. Und dann wird, und es wird auch alles gefilmt, also so, dass aber natürlich derjenige das dann auch nicht sieht. Und also dann ist es schon brachial, auch wenn man dann die Reaktion sieht, nimmt einen emotional schon mit. Kostet aber deswegen nicht mehr, weil auch mal zwischendrin ein bisschen weinen ist ja auch schön.
Wir müssen einen Ausgang finden.
Ja, genau.
Recht. Klaus Winter, wir hatten auch mal telefoniert und du hast damals gesagt, leg's einfach auf, weil die kann manchmal nicht aufhören zu reden. Und bevor wir
das
jetzt,
klingt nach genau, mir, ja, ja.
Bevor wir jetzt hier den Stecker ziehen, möchte ich mal jetzt sagen, wir machen keine Werbung fürs Strandhaus, sondern wir erzählen von Erfahrungen. Wir bekommen auch kein Geld dafür. Und die einzige
und auch keine Extra-Einladung.
Die Entschädigung, die uns jetzt winkt, ist eine musikalische Einlage der Band Lake Stuff. Das ist das Bandprojekt von Klaus Winter und von
Alexander Waldorf.
Richtig.
Genau.
Und
was steckt hinter dem Namen? Es ist ja nicht Lake Stuff mit U, sondern mit A geschrieben.
Ja, richtig. Und das ist genau der Punkt. Mit U geschrieben gibt es ja hier ein alkoholisches Getränk bei uns in der Region. Und zum anderen Lake Stuff, also Stuff ist ja im Prinzip so Sachen. Also Seesachen, mehr oder weniger. Also uns war wichtig, dass in dem Namen irgendwie der Bodensee mit drin ist. Ich meine, jetzt können wir uns, nachdem wir amerikanische, wir machen es natürlich hier in Deutschland, aber wir machen Country Rock, also Modern Country Rock. Also wenn jetzt jemand denkt, hier Banjo und Geige, das haben wir jetzt nicht drin, aber eben Country Rock, also so Sachen, die man auch im Radio hört, wo die meisten gar nicht wissen, dass sie jetzt gerade Country Musik hören. Und da hätte jetzt natürlich ein deutscher Name irgendwie nicht so gut gepasst. Und dann haben wir gesagt, ja gut, Lake ist ja eh ein schönes Wort. Steph auch, kann man sich gut merken. Dann hat ein befreundeter Grafiker von uns, der auch das Strandhaus-Logo zum Beispiel vor vielen Jahren entwickelt hat und so weiter, den haben wir dann wieder von der Leine gelassen. Und der hat auch ein Logo rausgehauen. Also wir verkaufen tatsächlich bei Konzerten auch Klamotten, die Leute auch haben wollen, selbst wenn sie nicht wissen, was es ist, einfach nur, weil es cool aussieht. Und das ist also wirklich eine schöne Sache. Und auch bei Lake Stuff ist vielleicht ganz interessant, bevor wir loslegen, es ist immer alles echt. Das heißt, wir haben jetzt gerade Anfang des Jahres in Konstanz gespielt. Backstage Club oder Backstage Café heißt es, ist ein Musikclub, spielen 70 Bands im Jahr oder noch ein paar mehr. Also ein richtig cooles Ding. Und dann waren wir beim Soundcheck abends und dann meint der Besitzer, der auch hauptberuflich Toningenieur ist in einem großen Studio, meint dann, habt ihr Backing Tracks? Und dann habe ich gesagt, nö, haben wir nicht. Also Backing Tracks, für alle, die das Wort noch nie gehört haben, sind Dinge, die im Hintergrund eingespielt werden, also Synthesizer oder ein Bass oder ein zweites Schlagzeug oder irgendwelche Effekte, zu denen die Band dann spielt. Irgendwie habe ich den Trend verpasst, der Alex auch, zum Glück. Mittlerweile ist es wohl so, dass manchmal auch Bands aufschlagen, die dann 10, 15 Backing-Tracks dabei haben. Und selbst auf großen Bühnen, also weltberühmte Musiker, da stehen 4 auf der Bühne und 12 Spuren kommen vom Band und die spielen da dazu. Habe ich schon oft zum Alex gesagt, da wären wir früher, also als ich jung war, ich auch mal tatsächlich, also so mit 18, 19 mit der Band, wir wären aus dem Jugendhaus geprügelt worden, wenn wir irgendwas hinten eingespielt hätten. Und genau so machen wir die Musik heute noch. Also auch live, also wir haben unsere Studiosachen, wir sind auf Spotify, auf allen bekannten Plattformen mit unserer Musik. Das sind die Studioproduktionen. Live spielen wir aber nur akustisch, also mit 2 Gitarren, also schon übers Mischpult und so weiter. Klar, und 2 Stimmen. Das heißt, wir spielen im Prinzip, wenn man es so möchte, Akustik-Cover von unseren eigenen Songs. Und weil wir der Meinung sind, da kriegt der Zuhörer was ganz anderes. Wenn er unsere Musik quasi aus dem Studio kennt, dann bekommt das live nochmal ganz anders. Und deswegen werden wir auch eine kleine Akustikprobe jetzt nicht hier über unser Mischpult laufen lassen. Ja, und mit Hall und Schick und Tralala, sondern einfach nur Klampfe in die Hand. Alex singt dazu. Ich weiß nicht, wir können auch von 2 Songs jeweils Strophe und Refrain und dann abbrechen oder einen Song ganz. Das dürft ihr euch jetzt aussuchen.
Ich würde sagen, einen Song ganz, oder? Weil ich meine, dann haben die Podcast-Hörer auch ein volles Erlebnis.
Ja, alles klar. Und wie gesagt, es ist immer what you see is what you get, so rum. Das heißt, auf der Bühne tatsächlich alles, was man hört, spielen wir in dem Moment gerade auch selber. Das heißt, der Alex spielt auch oft Cajon anstatt Gitarre. Ich habe noch so ein Stomp, das ist so ein Ding, wo man mit dem Fuß drauf latscht und macht's Boom. Aber auch da, wenn man Bum-Bum macht, dann macht's halt Bum-Bum und wenn es aus dem Rhythmus ist, dann Pech.
Boom, 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 boom.
Genau.
Okay.
Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt mit diesem Stecker ziehen, weil ich merke schon, ich werde jetzt ganz nervös.
Fürs nächste Mal. Super, vielen lieben Dank für dieses spannende Gespräch. Das nächste Mal, wenn wir kommen, machen wir vorher ein Safe Word aus. Und wenn das fällt, musst du aufhören.
Vielleicht Bubum oder so.
Ja, Bubum.
Dann weiß ich, oh, jetzt.
Es war super spannend. Es war extrem kurzweilig. Wir werden jetzt gleich im Anschluss euch hören. Und danach gibt's noch die Tipps. die hängen mir hinten dran. Aber damit wir dann nicht nochmal eine Runde aufmachen, sage ich eben jetzt schon ganz herzlichen Dank, dass du im Podcast dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ich bedanke mich auch bei euch und vielen Dank.
Waking up in the morning sun, breeze whispers as the day's begun. Walking out to the water's edge, the peaceful calm and clears my head. This beautiful life at the lake, the beauty of nature takes me away. Watching the sunrise in its glory, this beautiful life can lay. What a cool touch on my skin, wind sweet melody right my shin, I feel alive and free. We enjoy life every day, spending the time in the bay, that summertime at the lake. The water ripples in a gentle way, with ice cold drinks and friends on a bay. The boys are fishing and having fun, the girls are singing and dancing in the sun. This beautiful life at the lake, the beauty of nature takes me away. Watching the sunrise in its glory, this beautiful life at the lake. What a cool touch on my skin, wind sweet melody right my shin, I feel alive and free. We enjoy life every day, spending the time in the bay, that summertime at the lake. This beautiful life at the lake, the beauty of nature takes me away. Watching the sunrise in its glory, this beautiful life at the lake. What a cool touch on my skin, wind sweet melody round my shin, I feel alive and free. We enjoy life every day, spending the time in the bay, that summertime at the lake. We enjoy life every day, spending the time in the bay, that summertime at the lake.
Und nun mit den besten Empfehlungen.
Im Engel gibt's wenig Mängel. In Lindau hört man es gar nicht gerne, wenn jemand aus Versehen glaubt, die wundervolle Inselstadt läge in Baden-Württemberg. Nein, der handelsübliche Bürger Lindaus besteht darauf, dass das Städtchen der südwestlichste Teil des großartigen Bundeslandes Bayern ist. Und in Lindau ist Bayern im Hotel Engel am bayerischsten. Der Oberbayer dort ist Inhaber Winfried Ermler, der gerne Jeans und Janker kombiniert, um in der urtümlichen Holzrustikalität seines Lokals ein lässiges Bajuarentum zu inszenieren. Sehr authentisch ist das alte Gebäude mit Fachwerk an der pittoresken Fußgängerzone. In der Engelstube, den zentralen Wirtsraum, weht durch jede Ritze bayerischer Hauch. Und auf der Speisekarte versammelt sich bayerisch-schwäbische Kost, die der Erwartungshaltung der Gäste genügt, die sich nach unkomplizierter Leibspeisen- und Schmankerküche sehen. Ein mächtig guter Start für alle Suppenkasper mit einem Hang zu Käse ist die Cremesuppe aus Camembert, Cheddar und Emmentaler Schmelzkäse. Diese hochkalorische Wuchtbrumme wird zur Tarnung ein bisschen mit Frühlingszwiebelröllchen garniert, doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Sud von abgründiger Reichhaltigkeit ist. Serviert mit einer Schnitte Bauernbrot löffelt sich die Suppe wie die sprichwörtliche Verschmelzung aller genannten Käsebestandteile. Im Hauptgang bekommt der Gast, was tatsächlich überhaupt schwer zu finden ist, ein wirklich sehr anständiges Wiener Schnitzel. Das zarte Kalb kommt in der locker soufflierten Panierung an den Tisch. Dass das gute Stück in Butterschmalz herausgebacken ist, schmeckt man mit jeder Gabel. Der dazu gereichte Kartoffel-Gurkensalat fällt ein bisschen zurück, weil er weder lauwarm, wie auf der Karte angepriesen, noch einen nennenswerten Anteil an Gurken mitbringt. Schmecken tut er trotzdem, weil die Küche überhaupt ein gutes Händchen beim Würzen beweist. Einzig der Kaiserschmarrn bleibt deutlich hinter seinen kulinarischen Möglichkeiten zurück. Die Masse ist zu hell gebraten, ohne karamellisiert zu sein. Trotzdem, wer in Lindau, Bayern sucht, findet im Engel eine ganze Menge davon.
Ausgezeichnetes Puppenspiel fürs Herz. In Kreuzlingen, da gibt es ein Theater, ganz in der Nähe der Grenze zu Deutschland. Und deshalb heißt es Theater an der Grenze. Im April, da gibt die Puppenspielerin Rahel Wohngensinger eine Aufführung. Herr Fessler und die Stürme der Liebe. Aber diese Aufführung, die ist längst ausverkauft. Deshalb bietet das Theater an der Grenze einen zweiten Aufführungstermin an. Und das sollte hellhörig werden lassen. Denn wenn eine Puppenspielerin derart Nachfrage erzeugen kann, dann muss ihr Puppenspiel etwas ganz Besonderes sein. Tatsächlich ist Rahel Wohlgensinger 2024 mit dem Thurgauer Kulturpreis ausgezeichnet worden. Es gibt also einen guten Grund für die große Nachfrage. Der besagte titelgebende Herr Fessler ist übrigens ein alter Esel und der kann ganz schön austeilen, wie man das eben so kennt von grauen Eminenzen. Das Stück stellt dessen Biografie nach. Humorvoll, aber auch rührselig. Es geht um ein langes Leben, um eine alte Liebe, um die Jugend und um die Erinnerungen daran. Noch gibt es Tickets. Am Sonntag, den 27. April um 14 Uhr. Und ich glaube, das lohnt sich sehr. Deshalb habe ich auch schon zwei Tickets gekauft. Herr Fessler und die Stürme der Liebe von Puppenspielerin Rahel Wohlgensinger. Ein echter Geheimtipp.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.